Ostgungel, der Mensch auf seinem verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Die Szene 29, ein wahnwitziger Eid. Vom 17. Dezember 2010 bis zum 9. Januar 2011 machte ich eine Einzelklausur im Meditationsraum. Ich wohnte seit Mai 2009 in Gelnhausen, Obermarkt 2. Der Obermarkt ist das Zentrum der mittelalterlich geprägten Kleinstadt Gelnhausen, 20.000 Einwohner, Kreisstadt des Main-Kinzig-Kreises. Dieser Kreis erstreckt sich von den Toren Frankfurts 100 Kilometer nach Nordosten bis in die Rhön. Und hier in Gelnhausen, rund 50 Kilometer von Frankfurt, bot ich seit Sommer 2009 Meditation an. Meditation am Obermarkt nannte sich das Ganze und war buddhistisch ausgerichtet. Heute wird es von einem Team geleitet und heißt Buddhistische Gemeinschaft Gelnhausen. Ich selbst gehöre der buddhistischen Gemeinschaft Triratna an, die 1967 von Sangharakshita in London unter dem Namen Freunde des westlichen buddhistischen Ordens FWBO gegründet wurde. Oftmals habe ich in den Weihnachtsferien die Zeit genutzt, um auf Meditationsretreats meine buddhistische Praxis zu vertiefen. Allerdings habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, dass mir Einzelklausuren besser helfen als Retreats mit anderen. Daher also meine Einzelklausur im Meditationsraum am Obermarkt. Zufluchtnahme. Das heißt Bekenntnis zu Buddha, unserem Ideal, zum Dharma, der Lehre, die der Buddha verkündet hat, und zur Sangha, der Gemeinschaft der erfahrenen Schüler des Buddha, steht im Mittelpunkt unserer Praxis bei Triratna. Und diese Zufluchtnahme erfolgt mit Körper, Rede und Geist. Geistige Zufluchtnahme ist eindeutig die Ausrichtung des Denkens an der Wahrheit, die der Buddha verkündet hat. Diese Wahrheit, der Dharma, ist keineswegs eine abstrakte Lehre, keine Theorie, keine Ideologie, keine Philosophie und kein blinder Glaube, sondern die Erkenntnis der Wirklichkeit der Dinge, so wie sie eben sind. Kommen Sie selbst, war die Einladung des Buddha. Es geht nicht darum, einen Glauben zu übernehmen, sondern ihn im Lichte des eigenen Verstandes und im Einklang mit dem, was die Weisen empfehlen, zu prüfen. Weise sind diejenigen, die nicht von Gier, Hass und Verblendung getrieben sind, sondern die im Gegenteil Großzügigkeit, Liebe und Erkennen der Dinge, wie sie wirklich sind, nicht nur verkünden, sondern dies auch wirklich leben. Wir Buddhisten richten daher unseren Geist gemäß dem Dreiklang hören, respektive lesen, reflektieren, meditieren aus. Am Anfang steht natürlich das Hören. Wir hören eine Lehre, dann folgt die kritische Reflexion, durch die wir das Gehörte, wenn wir es nicht verwerfen, kognitiv annehmen. Damit wir es uns aber wirklich aneignen, damit es nicht nur im Hirn gespeichert ist, sondern damit es uns wirklich in Fleisch und Blut übergeht, dazu ist Meditation nötig. Und dem diente meine Einzelklausur. Soweit also die Zufluchtnahme mit dem Geist. Sie soll jedoch nicht nur mit dem Geist, sondern mit Körper, Rede und eben mit dem Geist erfolgen. Natürlich rede ich auch so, wie ich denke. Ich bemühe mich daher bei Meditation am Obermarkt, die Lehre des Buddha zu verbreiten, weil ich davon überzeugt bin, dass sie den Menschen nützt. Und zu dieser Zufluchtnahme mit der Rede gehören auch diese Zeilen. Ich erkläre gerade, was Buddhismus ist. Und dann soll auch noch mit dem Körper Zuflucht genommen werden. Das heißt, man macht körperliche Praktiken, die die Zufluchtnahme mit Rede und Geist unterstützen. Dazu gehört unter anderem etwas, das Prostrationspraxis heißt. Im Rahmen einer meditativen Übung wird eine bestimmte körperliche Übung eingeflochten. Und diese Praxis hatte ich in den vergangenen 10 Jahren immer wieder gemacht, zuletzt jedoch aufgegeben, da sie meine Knie belastete, da ich bemerkte, dass das für meine Knie nicht gut war, dass sie zu Schmerzen begannen. Nun kann man diese Praxis zwar auch auf eine Art machen, die die Knie nicht belastet, aber diese war mir zu wenig körperlich. Ich wollte jedoch auch mit dem Körper Zuflucht nehmen. Also hatte ich mir eine spezielle Polsterung ausgedacht, die meine Knie weniger belasten sollten. Doch bereits nach gut einer Woche stellte ich fest, dass dem nicht so war. Mein Alter, ich war damals 60, machte sich bemerkbar. Also sann ich darüber nach, wie ich denn die Zufluchtnahme auch mit dem Körper besser in meine Praxis integrieren könnte. Ein Jahr zuvor war die Wanderwegemarkierung am Obermarkt in Gelnhausen um ein weiteres Symbol ergänzt worden. Eine symbolisierte Jakobsmuschel in gelber Farbe auf blauem Grund. Die Markierung für den Jakobsweg. Und als letztes Buch vor meiner Einzelklausur hatte ich den Wanderbericht »Heiter weiter« eines Gelnhäuser Bürgers namens Michael Heininger gelesen, der zu Fuß von Gelnhausen nach Santiago de Compostela gepilgert war. Das klang interessant. Auch einer meiner Freunde bei Triratna, Dayacina, war vor Jahren, damals war er noch nicht ordiniert, auch nach Santiago de Compostela gepilgert. Er war damals zwar schon Buddhist, aber er sagte, diese Herausforderung habe es ihm angetan. Also überlegte ich, ob das nicht eine Alternative sei. Ich wandere von Gelnhausen nach Santiago de Compostela, dort ist zwar nicht der Buddha begraben, sondern der Apostel Paulus, aber entscheidend sei ja schließlich, was ich in meinem Geiste daraus mache. Aber mein Geist wollte nicht wirklich nach Santiago. Zwar scheint es dorthin eine sehr gute, auf Pilger ausgelegte Infrastruktur zu geben. Jedoch schienen nach allem, was ich gehört und gelesen hatte, nicht unbedingt meine spirituellen Ideale dadurch bedient zu werden. Auch scheint es sich um so etwas wie eine wandernde Kontaktbörse für einsame Herzen zu handeln. Damit kam mir auch noch eine andere Planung aus früheren Jahren in den Sinn. Ich hatte mir, das ist schon etwa 30 Jahre her, vorgenommen, meine alten Tage für die spirituelle Suche zu verwenden. So hatte ich mir damals überlegt, wenn ich zum Zeitpunkt meiner Pensionierung noch rüstig genug sei, wollte ich dorthin gehen, wo die Spiritualität zu Hause ist, nach Indien, und mir einen Meister suchen. Wohlgemerkt, gehen. Ich hatte mir nicht vorgenommen zu fliegen, sondern um die Ernsthaftigkeit meines Bemühens zu unterstreichen, wollte ich gehen, zu Fuß gehen. Wobei ich damals sagte, dass ich das machen würde, wenn es möglich wäre. Und das bedeutet einmal aufgrund meiner Physis möglich und zum anderen aufgrund der weltpolitischen Lage. Damals, als ich diese Idee erstmals hatte, herrschte Krieg zwischen Irak und Iran. Nunmehr also, im Jahre 2010, begann ich wieder mit dem Gedanken zu spielen, nach Indien zu gehen. Zwar musste ich mir inzwischen keinen Meister mehr suchen, ich wusste ja jetzt, dass ich Buddhist bin und zur buddhistischen Gemeinschaft Triratna gehöre. Aber was könnte ein deutlicherer Akt der körperlichen Zufluchtnahme sein, als nach Indien zu gehen? Und meine Ziel in Indien war auch klar, Bodh Gaya, dort, wo der Buddha erleuchtet wurde. Wie könnte ich besser körperlich an meiner Zufluchtnahme arbeiten, mich besser auf Erleuchtung ausrichten, als indem ich zu dem Ort ging, der wie kein anderer auf diesem Planeten das buddhistische Ideal Erleuchtung symbolisiert. Ich sah noch darüber nach, ob das wirklich eine gute Idee sei. Da zeigten sich weitere Verschleißerscheinungen an meinem Körper. Nur wenige Tage nach der Feststellung mit den Knieproblemen geschah es, dass mich etwas zusätzlich verunsicherte. Schmerzen nicht nur in den Knien, sondern erhebliche Probleme in Achillesfersen. Und das konnte nicht von den Prostrationen herrühren. Jeden Morgen, wenn ich die armseligen 2 Stufen aus meinem Zimmer herunterging, musste ich den linken Fuß schräg stellen, um die 1. Stufe zu gehen. Dann, während ich mich am Türrahmen festhielt, den rechten Fuß nachziehen und auf die gleiche Stufe aufsetzen, auf der mein linker Fuß stand. Anschließend musste ich das gleiche Prozedere mit der 2. Stufe machen. Wie ein 90-Jähriger, dachte ich voller Entsetzen. Und dann fiel mir ein, Horst, in der Tat, du wirst dieses Jahr 60. Der Buddha hat recht, Alter, Krankheit, Tod, das taucht alles nix. Das klingt zwar, wenn man das so hört, ganz nett, aber das Anwachsen von Gebrechen im eigenen Körper zu verspüren, fühlt sich verdammt viel elementarer an als dieser theoretische Spruch bezüglich Alter, Krankheit und Tod. Sollte ich mich jetzt im Internet kundig machen über mein Leiden? Sollte ich eine Odyssee von Arzt zu Arzt beginnen und mir dort einreden, was noch alles mit mir los ist, um dann womöglich den Medikus mit dem Rezeptblock auf mich loslassen, auf das mir die chemische Industrie genügend weitere Risiken und Nebenwirkungen aufbürdet, gegen die sie dann weitere Medikamente bereithält, die dann weitere Riesen und... Nein. Geknickt setzte ich mich auf meinen Meditationsplatz und schaute das Mandala der 5 Chinas, der 5 Siege, der 5 zentralen Aspekte von Buddhaschaft an, das mir gegenüber an der Wand war. Und ich fing an, zu diesen zu beten. Ratnasambhava, gelber Buddha des Südens, du hältst das wunscherfüllende Juwel Chintamani in deinen Händen. Ich habe doch noch so einen weiten Weg zu gehen bis zur Erleuchtung. Hilf mir, dass ich noch einige Zeit praktizieren kann. Amitabha, roter Buddha des Westens, der du unter anderem Liebe und Gnade verströmst, hilf mir, einem Unwürdigen, der gleichwohl die Stirn hat, dich um Gnade anzuflehen. Vairochana, weiser Buddha im Zentrum, gib mir das Quäntchen Weisheit, um angesichts dieser neuen Herausforderungen weise zu handeln. Akshobhya, blauer Buddha des Ostens, du stehst für Unerschütterlichkeit und hast mir in einem schweren Augenblick meines Lebens geholfen. Gib mir die unerschütterliche Kraft, das Richtige zu tun. Und du, Amoghasiddhi, grüner Buddha des Nordens, der du die Tatkraft, den unbändigen Willen zur Erleuchtung und die Kraft, über sich selbst hinauszugehen, symbolisiert, hilf mir, das Richtige zu tun und mich nicht von meinen Zipperlein ins Boxhorn jagen zu lassen. Und selbstverständlich hatte ich mich bei diesen, sagen wir, Gebeten, nur an die 5 Chinas gewendet, jene 5 Aspekte personifizierte Buddhaschaft, mit denen ich durch Reflexion und Meditation inzwischen recht gut vertraut war. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich an Vajrapani zu wenden, eine mir äußerst fremde und ihrer zornigen Ausführung auch höchst befremdliche Gestalt. Vajrapani erscheint auf einer Abbildung, die im Meditationsraum am Obermarkt steht, dem Inspirationsbaum unserer buddhistischen Bewegung Triratna, als wunderschöner 16-jähriger Jüngling mit blauer Haut. Alle diese Bodhisattvas werden 16-jährig dargestellt, da die Menschen nach indischer Auffassung in diesem Alter am schönsten sind, in der Blüte ihrer Jugend. Die körperliche Schönheit symbolisiert hierbei die spirituelle Vollkommenheit. Wesentlich bekannter als diese Darstellung des friedvollen Jünglings ist aber das Bild des zornvollen Vajrapani. Ich würde diese Figur jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, warum sie so aussieht und was dies symbolisiert. Das wird vielmehr aus der Erläuterung hervorgehen, die ich später gebe. Aus einer Begegnung, die ich mit Vajrapani hatte. Jetzt können wir erst einmal nur feststellen, diese Figur wirkt kraftvoll, hässlich, aggressiv, zornig und sie passt irgendwie gar nicht zum schönen Wohlfühlbuddhismus. Ich möchte auch nicht auf seine blaue Farbe eingehen, die ein ziemlich abstruser Mythos erläutert, den ich heute auch nicht erzählen werde. Nur so viel: Vajrapani gehört einer Gruppe von mythologischen Figuren an, die wir die Vajra-Familie nennen und deren Farbe blau ist. Zu dieser Familie gehört auch Akshobhya im Mandala der fünf Buddhas und der ist folglich auch blau und er hält auch einen Vajra in der Hand. Auf dieses Symbol, den Vajra, aber glaube ich, muss ich hier etwas eingehen. Vajra heißt sowohl Diamant als auch Donnerkeil. Und der Vajra hat einer großen buddhistischen Richtung den Namen gegeben, eben dem Vajrayana. Das ist übrigens die buddhistische Richtung, die meist mit Tibet verbunden wird und der folgerichtig auch der Dalai Lama angehört. Vajra heißt Diamant. Was ist ein Diamant? Nun, ein Diamant ist im Prinzip nur Kohlenstoff. Er besteht aus Kohlenstoff, so genauso wie alles, was lebt, so wie du. Aber ein Diamant ist Kohlenstoff in seiner verdichtetsten Form, in seiner wertvollsten Form. Damit symbolisiert er das, was du, der du auch aus Kohlenstoff bist, sein könntest. Der Diamant verhält sich zu Kohle, so wie der Buddha zu dir. Das Edelste, was du sein kannst. Etwas, was im Kern schon in dir vorhanden ist. Kohlenstoff. Was der Buddha erreicht hat, das kannst auch du erreichen. Ein Diamant ist auch das Härteste, was es gibt. In der Industrie werden Diamanten verwendet, wenn ultraharte Schneideinstrumente benötigt werden. Vajra heißt aber nicht nur Diamant, es heißt auch Donnerkeil. Wobei das deutsche Wort Donner den Aspekt des Donners in Donnerkeil nur unzureichend wiedergibt. Denn es ist hierbei nicht nur das akustische Phänomen des Donners gemeint, sondern ebenso die Kraft des Blitzes. Diese höchste auf der Erde vorkommende natürliche Kraft, nämlich Elektrizität, in ihrer gewaltigsten und ursprünglichsten Form. Auch das symbolisiert der Vajra. Vajrapani heißt auf Deutsch Vajra-Träger. Vajra ist also der Herr dieser Kraft, die in der Mythologie aller Völker eine entscheidende Rolle spielt. So ist die Figur des Vajrapani viel älter als der Buddhismus. Sie erscheint bereits ikonografisch etwas anders im Hinduismus, dort ist ihr Name Indra. Oder wenn wir näher an unseren Kulturkreis herankrücken, wenn wir in das antike Europa sehen, auch dort treffen wir den Herrn der Blitze wieder. Es ist niemand anders als der blitzeschleudernde griechische Göttervater Zeus. Weg von Griechenland, wenden wir uns stattdessen Germanien zu. Auch hier ist die entsprechende Gottheit, der Herr des Donners, also Donar, jener germanische Gott, der den Donnerkeit schleudert und donnerstags seinen Namen hat. Im Englischen, wie in allen nordgermanischen Sprachen, heißt dieser Tag nicht Donnerstag, sondern Thursday. Im Schwedischen wird es noch deutlicher, dort heißt er Torsdag. Und Tor ist nichts anderes als der nördliche Name für Donar. Und der Donnerkeil wird dort zu Tors alles zerschmetterndem Hammer. Und da wir schon bei den Angelsachsen waren, diese haben auch das germanische Bildnis des Tor übernommen und versucht, in neue Mythen zu übersetzen. Die amerikanische Figur des Santa Claus ist der klassischen Darstellung des Tor nachempfunden. Auch wenn der gewaltige Donner, um die Kinder nicht allzu sehr zu erschrecken, nur noch zu einem mickrigen Ho, ho, ho wird. Der Name des Santa Claus hat natürlich mit der Christianisierung zu tun, denn die heidnischen Wurzeln sollten verdrängt werden. Daher hat der sogenannte Apostel der Deutschen, Bonifatius, seine Macht auch dadurch unter Beweis gestellt, dass er die dem Gott geweihte Donareiche fällte und an ihrer Stelle den Fritzlaer Dom errichten ließ. Okay, das war jetzt vielleicht etwas weit hergeholt, um die Figur des Vajrapani vorzustellen. Aber ich wollte damit einfach deutlich machen, diese Mythen sind nix abartig Asiatisches. Sie sind Erbe der ganzen Menschheit. Sie sind Archetypen. Und einer dieser Archetypen ist Vajrapani, der Beherrscher der größten Kräfte des Universums. Und die allergrößte Kraft des Universums ist natürlich unser Geist. Um die Herrschaft über unseren Geist geht es im Dharma, in der Lehre des Buddha. Und genau damit sollten wir uns befassen, um zu sehen, wie Vajrapani unser Leben positiv beeinflussen kann. Und zwar selbst, wenn er in dieser zornvollen Form auftritt. Daher zurück zu diesem Tag im Januar 2011. Als ich im Meditationsraum am Obermarkt saß, mich an die fünf Buddhas gewendet hatte, nicht aber an Vajrapani. Aber Vajrapani ist ja derjenige, der mit seinem Donnerkeil unerwartet, blitzschnell zuschlägt. Und so geschah etwas ganz Merkwürdiges. Ich sah, wie sich beim letzten Abschnitt meines Gebetes an die fünf Buddhas, bei der Anrufung Amoghasiddhis, meine rechte Hand vom Sitzplatz erhob und der gleichen Haltung erhoben war, wie die Hand Amoghasiddhis. Die Abhaya-Mudra durchfuhr es mich, die Geste der Furchtlosigkeit. Amoghasiddhi will mir wohl sagen, dass ich mich nicht fürchten soll und dass ich das bestätige. Und tatsächlich erhob sich nicht nur meine Hand, sondern es öffnete sich auch mein Mund und Worte flossen aus ihm heraus. Allerdings keineswegs die, die ich jetzt erwartet hatte. Vielmehr stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass meine Handhaltung wohl so etwas wie die Schwurgeste war, und dass ich gerade dabei war, ein Gelöbnis auszusprechen. Und ich hörte mich sagen, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Gehen, weitergehen, immer weitergehen, bis zum Ort der Erleuchtung des Heils. Ich gelobe mich unverzüglich aus den Pfad zu begeben, den Pfad der Tugend, den Pfad der Sammlung, den Pfad der Weisheit. Und dann kam das, was mich wirklich erschaudern ließ. Ich sagte weiter, unverzüglich werde ich mich daher auch physisch, nämlich zu Fuß, auf den Weg begeben. Den Weg nach Bodh Gaya, dem Ort, an dem der Buddha seine Erleuchtung hatte. Svaha. Und genau in dem Augenblick sah ich ihn aufblitzen, Vajrapani, auf dem Bild des Inspirationsbaums. Er strahlte ein glänzendes Blau aus und zwinkerte mir zuversichtlich zu, die friedvolle Form Vajrapanis. Doch in meinem Inneren trat Entsetzen auf. »Hey, Horst, du kannst kaum die 2 Stufen aus dem Schlafzimmer Richtung Toilette gehen. Und dann gelobst du jetzt so was Wahnwitziges?« Der Gedanke, das schaffst du nie, bemächtigte sich meiner. Eine Blindheit für das Mögliche und ein heftiger Zweifel, ob ich, ein alter, fetter, kranker Mann, auch nur die allerersten Etappen dieses Gewaltmarsch durchhalten würde, schüttelte mich. Und in diesem Augenblick geschah es. Vajrapani sprang aus dem Bild des Inspirationsbaums heraus, manifestierte sich in Lebensgröße im Raum, im Meditationsraum am Obermarkt, aber keineswegs in seiner friedvollen Form, sondern in seiner zornvollen. Und er hielt 2 Figuren, sie wirkten wie Puppen in seinen Händen. Und er sah gerade so aus, als würde er sie gleich auffressen. Eine der beiden Puppen war ziemlich fett und runzlig. »Alter, fetter, kranker Mann bist du?« schrie er mich fragend an, antwortete aber gleich selbst. »Stonk!« entfuhr es ihm, und er knallte die Puppe auf den Boden und zertrat sie mit dem linken Fuß, so daß das Fett durch den Raum spritzte. Dann knöpfte er sich die Gestalt in seiner anderen Hand vor. Sie hatte eine gelbe Armbinde mit 3 dicken schwarzen Punkten und außerdem einen weißen Stock in der Hand. Und Vajrapani fauchte. »Verblendet bist du! Du weißt erst, was du kannst, wenn du es durchführst!« Und mit diesen Worten knallte die Figur auf den Boden und stampfte drauf, dass sie zerbarst. »Mach dich auf den Weg! Ganz gleich, ob es ein Ziel gibt oder nicht! Geh los! Richtung Bodh Gaya! Unverzüglich!« Obwohl ich saß, nahm ich unwillkürlich eine militärisch stramme Haltung an und rief, »Ei, ei, Sir Vajrapani, Sir!« Er drehte sich um und wollte gerade wieder zurück in das Bild springen, da zeigte er nochmals mit der linken Hand auf mich und sagte, »Und vergiss es nicht wieder!« Wobei er mit der rechten drohend den Vajra hob, sprach's und hüpfte zurück ins Bild, wobei er sofort wieder die friedvolle Form annahm. Das hat sich während meines winterlichen Meditations- und Schweigeretreats in den ersten Tagen des Jahres 2011 zugetragen. Meine Einzelklausur ging bis Sonntag, dem 9. Januar. Am Montag begann die Schule wieder und am folgenden Samstag, dem 15. Januar 2011, ging ich meine erste Wanderetappe Richtung Bodh Gaya, nämlich von Gelnhausen nach Schöllgritten, unverzüglich, ohne schuldhaftes Verzögern. Unnötig zu sagen, dass einer meiner ständigen Begleiter blaue Hautfarbe hat, einen Vajra in der Hand hält und die Tendenz hat, aus der Haut zu fahren, sprich eine zornvolle Form anzunehmen, bin ich wieder zu Hasenfüßigkeit neige. Über die zahlreichen anderen Unvollkommenheiten meinerseits sieht er allerdings großzügig hinweg, wofür ich ihm dankbar bin.